Ja, Willi, jede Woche hast du uns drei Knalleraktien mitgebracht, so auch heute. Wir starten sofort rein, schauen nach Amerika. Arista Networks, unsere erste Aktie.
Ja, die haben wir schon ein paar Mal präsentiert hier, aber ich glaube, die Performance zeigt einfach, dass diese Aktie ein absoluter Knallerwert ist. Warum? Weil er hat in einem Jahr über 81,9% nach vorne gemacht, während der Index nur 32,5% gemacht hat.
Ja, du sagtest schon, ich meine, dass wir sie vor 2 oder 3 Wochen das letzte Mal hier haben. Was hat sich seither verändert?
Also die Gewinnzahlen wie auch die Marktbasierung hat sich steil nach oben bewegt. Wir sind jetzt momentan bei über 96 Milliarden US-Dollar Marktbasierung. Das ist relativ viel. Und wir sehen auch, dass die Umsatzentwicklung steil nach oben zeigt.
Ja, wer ist so der Gegenspieler in der Branche?
Gibt es eigentlich fast keine. Ich sage es immer ganz offen, um das eine zu erklären, was ist Arista? Das kann man ganz einfach klären, das ist Cisco, 20 Jahre danach. Weil Cisco hat auf dem terrestrischen Bereich das Ganze gemacht und hier sprechen wir von der Wolke und da ist Arista Networks der absolute König in Sachen Routerverbindungen.
Ja, würde das Unternehmen theoretisch auch gut zu Cisco passen?
Ja, ich meine, von der Größenordnung sind wir nicht der große Differenz mehr zwischen dem Marktbasierung von Cisco und Arista. Hätte ich mir diese Frage vor 5 Jahren gestellt, dann hätte ich gesagt, ja, es wäre eine Knallaktie gewesen für Cisco. Heute sage ich, Arista ist in meinen Augen zu groß für Cisco, um zu aufgekauft zu werden.
Ja, du sagtest schon, Marktkapitalisierung stark gestiegen, Gewinne auch. Wie sehen die Zahlen insgesamt aus?
Wir gehen ganz einfach nochmal zurück. Also der Umsatz lag im Jahre 2021 bei 2,948 Milliarden und sollte jetzt draufgehen auf über 8,6 im Jahre 2026. Das ist der erste Teil dieser sogenannten David-Schere. Der zweite Teil ist die Umsatzrendite. Die steigt an von 38,7% auf neu 43,64%, das heißt uns ganz etwas Neues, dass dieses Unternehmen sogar nochmal die Preise erhöhen kann in diesem Marktumfeld, ist eine absolute Sensation. Der einzige Nachteil, den wir bei dieser Aktie haben, es gibt keine Dividende. Aber, und jetzt kommt die Erweiterung der sogenannten David-Schere. Wir haben euch jetzt auch den Buchwert analysiert und der sollte ansteigen von 12,9 US-Dollar auf satte 48,10 im Jahre 2026.
Und Performance hast du eingangs schon kurz angesprochen. Wie ist die Aktie insgesamt gelaufen?
Also über 5 Jahre sind wir bei plus 283,8 versus 93,1 für den Index. Das sind ganz klare Verhältnisse. Und wir sagen uns ganz offen, dass wenn man jetzt die letzten 12 Monate angeschaut hat, hat sich die Differenz zum S&P 500 nochmal massiv ausgebaut.
Risiken?
Ich sehe sie offen gesagt nicht, auch wenn man sie muss immer beleuchten, weil das ist relativ wichtig. Aber ich sehe momentan keinen Konkurrenten am Horizont für Arista Networks.
Gibt es in der Größenordnung oder vielleicht auch darunter oder kleinere Unternehmen, wo eher spannend wäre, vielleicht von Arista, dass Arista diese übernimmt oder gibt es da nichts Vergleichbares?
Es gibt kleinere Unternehmen, aber offen gesagt, es sind ganz kleine Firmen, die haben nicht diese Größenordnung von Arista. Und ich glaube, dass wenn man jetzt die Geschichte von Arista anschaut, dann ist es einfach standalone. Die wollen weiter alleine wachsen und darum auch die Begründung, dass sie keine Dividende bezahlen. Das heißt, sie wollen die ganzen Gewinne, die sie haben als Unternehmen, in die Forschung hineinbringen. Und das macht diese Aktie absolut super stark.
Ja, wir bleiben in Amerika bei der zweiten Aktie, aber wechseln die Branche, richtig?
Ja, das ist die KKR. Knalleraktie kann man per se sagen. Warum? Eine absolute super Performance gehabt in den letzten 12 Monaten. Plus 102,1 versus 32% für den Index. Das ist eine absolute Sensation. Und über 5 Jahre sind wir bei plus 345,9 versus 93,1 für den Index.
Ja, und Branche, Private Equity ist noch dasselbe wie früher. Firmen aufkaufen, restrukturieren und dann an die Börse bringen und wieder verkaufen, oder hat sich da was geändert?
Nein, aber man muss einfach ganz so sagen, dass KKR in einer ganz anderen Größenordnung ist wie vor 3 oder 4 Jahren. Es ist ein absoluter Super-Champion. Marktkapitalisierung ist bei 89 Milliarden US-Dollar und laut meinen Modellen geht der Umsatz rauf von 3,12 Milliarden im Jahre 2021 auf 12,267. Das ist extrem viel. Und wenn man das anschaut vom EBIT, 4,896 im Jahre 2021, geht rauf auf 8,825 Milliarden US-Dollar. Das ist die perfekte David-Schere. Warum? Zuerst einmal die Dividende geht rauf von 0,38 US-Dollar auf 0,79. Das ist über 100%. Und der Buch, das ist hier entscheidend, wie bei allen anderen Titeln, der geht rauf von 28,8 versus 49,5 für das Jahr 2026. Warum ist der Buchwert entscheidend? Ganz einfach, weil hier man Investments kauft über eine zweite Ebene, und das ist die KKR, die kauft einfach Firmen auf und schaut, dass sie dann mehr wert sind, bevor sie an die Börse kommen.
Ja, und in der Größenordnung gibt es da auch vergleichbare Unternehmen, die auch so groß sind?
Ja, es gibt noch die Blackstone, die ist relativ auch sehr groß unterwegs. Es ist einfach der Nachteil, es ist mehr liiert zu BlackRock, das ist eine Abstammung von BlackRock, Blackstone. Aber man muss sagen, dass KKR in Sachen Kommunikation massiv aggressiv unterwegs ist wie Blackstone, auch weil Blackstone viel mehr institutionelle Investoren hat wie KKR.
Und im Portfolio hat KKR auch wohlklingende Namen oder große Firmen, die auch bekannt sind? Oder ist allein rein die Größe schon interessant?
Ja, es gibt natürlich wohlklingende Namen auch in der Schweiz, aber da hat es ein bisschen eine spezielle Geschichte. Das ist Software One. Die hatten sich ja als Ankerinvestor, das waren sie dabei. Das ist relativ gut gegangen. Sie haben auch die Aktien verkauft. Momentan ist ja Software One ein bisschen am Schwächen. Aber ich sage ganz offen, KKR hat einen ausgezeichneten Job gemacht, weil sie haben relativ sehr viel Geld aus diesem Investment herausgeholt und sind im richtigen Moment ausgestiegen.
Was ist so das größte Risiko bei Private Equity, wenn man in solche Firmen auch als vielleicht Privatanleger investiert?
Also zuerst mal, ich sage es ganz offen, etwas Bösartiges, Betrug, das ist mal die erste Sache. Zweitens, übertriebene Erwartungen und drittens natürlich die Zinssituation. Und das ist natürlich klar, denn all diese Investments sind auf Leverage gebaut, das heißt auf Kredit. Und da sind eine hohe Kreditaufnahme steckt dahinter. Das heißt, man muss in relativ kurzer Zeit dieses Unternehmen startklar machen. Und das heißt, die Umsätze müssen regelrecht in die Höhe schießen, sonst macht dieses Investment für den Erstinvestor keinen Sinn.
Und warum ist gerade diese Aktie so interessant, dass sie bei uns ins Musterportfolio geschafft hat?
Also ganz offen gesagt, wenn man die Finanzkennzahlen anschaut, und ich sage jetzt die Umwandlung dieser sogenannten Darby-Share, wir haben einen Punkt nicht dabei, das ist die Umsatzrendite, die haben wir ausgewechselt mit dem Buchwert, und da sieht man einfach, dass dieses Unternehmen exzellent positioniert ist und wirklich alles richtig macht momentan, was man richtig machen kann. Und ich gehe davon aus, wenn die Zinsen in Amerika nochmal runtergehen, man geht davon aus von 3x25 Basispunkte im Jahre 2024, dann wird die Bewertung aller Unternehmen massiv nach oben gehen, weil ja die Finanzierungskosten viel tiefer werden auf die längere Frist.
Also kurz gesagt, alle Private Equity Firmen leben davon, wenn die Zinsen runtergehen, und wir rechnen dann in dem Fall auch damit, und es ist praktisch so der Booster wahrscheinlich für die Private Equity Firmen.
Ja, aber ich muss ein kleines Ausrufezeichen, es kommt auf die Portfolioqualität darauf an. Ich komme mit einem Beispiel aus der Schweiz, vielleicht ganz kurz eingeschoben, Partners Group. Aus 100 Projekten, die Ihnen zugeschickt werden, werden 2 die enge Auswahl genommen. Das heißt, das gleiche Prinzip gibt es bei KKR. Das heißt, es ist ein knallharter Selektionsprozess. Also man nimmt nicht die besten Akt, also nicht nur die allerbesten, sondern die super, super besten. Und die kommen dann die enge Auswahl. Das ist wie, wenn man anschauen würde, ein ETF, da hast du ein ETF, hast du die 20 Indexkomponenten im SMI drin. Du kannst keine Auswahl machen. Hier in diesem Fall würde jetzt KKR vielleicht eine halbe Aktie reinnehmen, im Gegensatz zum ETF. Das heißt, du hast eine qualitätsbezogene Auswahl auf die Spitze getrieben.
Ja, und Performance hast du eingangs schon erwähnt, sensationell gelaufen. Mhm. Ja, das kann nicht so weitergehen, oder?
Ja, wenn ich jetzt die Zahlen anschaue und sage, die Darby-Schere stimmt, dann muss ich dir ganz offen sagen, es geht weiter. Und ich muss einfach sagen, was ist das Problem, das wir haben könnten bei KKR? Und ganz offen sagen, sag nochmal, Betrug. Und Punkt Nummer 2, Zinsen gehen auf 7-8% in Amerika, dann haben wir ein Problem. Und die dritte Sache wäre, dass die Weltwirtschaft ins Schwanken kommt. Das heißt, dass wir nicht mehr diese Wachstumsraten haben von 2-3% im BIP jedes Jahr, sondern negative Wachstumsraten hätten. Dann würde KKR sicher ins Strudeln kommen, weil dann die Firmen weniger wert sind in der Zukunft. Das ist nicht das Geschäftsmodell von KKR.
Super, vielen Dank. Dann kommen wir noch zur dritten Aktie. Da schauen wir nach Deutschland. Ich meine, die einzige Aktie aus Deutschland wahrscheinlich im Musterportfolio, habe es nicht ganz genau im Kopf, aber wir schauen an. Aber einer der Weltkonzerne natürlich aus Deutschland, SAP, oder?
Ich muss dich korrigieren. Für einmal, das ist, glaube ich, in einem Jahr das erste Mal passiert. Also, ich sagte warum. Linde haben wir auch bei uns. Aber Linde
Amerika
ist an der amerikanischen Börse, aber ist eine deutsche Firma.
Das ist richtig.
Also, aber SAP ist wie Linde ein absoluter Weltmarktleader, muss man sagen. Ist eine Top-Firma, aber natürlich von der Performance nicht vergleichbar mit den amerikanischen Titeln, die wir in unserem Portfolio haben. Aber ich komme genau dazu. Also zuerst einmal Kompliment an diese Aktie, ist die perfekte Darby-Schere. Warum? Umsatz lag im Jahre 2021 bei 27,84 Milliarden, sollte raufgehen auf 41,78, das ist relativ viel. im Softwarebereich im Jahre 2026. Der einzige kleine Manko, was wir haben, die Umsatzrendite geht leicht nach unten von 29,56 auf 28,32. Aber wir können damit leben. Warum? Weil wir davon ausgehen, dass die EZB im nächsten 6 Monaten Zinsen nach unten treiben wird. Das heißt, wir haben dann wieder die sogenannte Schere nach oben in Sachen Buchwert. Was interessant ist, bei dieser Aktie ist die Dividendenentwicklung. Die geht rauf von 1,95 Euro im Jahre 2021 auf satte 2,51 und das EBIT geht rauf von 8,238 Milliarden Euro auf 11,834.
Aber insgesamt muss man schon festhalten, dass die europäischen Firmen mit den amerikanischen allein von der Marktkapitalisierung bei weitem nicht mehr mithalten können, oder?
Ja, aber ich muss dir ganz offen sagen, wir haben ja in unserem Musterportfolio, das wir haben, das läuft ja extrem gut gegenüber dem Index, muss man ganz offen sagen, dass ja eigentlich MSCI World und all diese Indizes, also die Weltindizes, haben 60% ihrer Aktien in Amerika und der Rest in Europa. Und ich meine, ganz offen, wenn ich jetzt die Performance anschaue, ich komme jetzt gerade auf diesen Punkt, dann muss ich sagen, ist SAP top für europäische Verhältnisse, aber im Weltmarktvergleich eigentlich im Mittelfeld. Warum? Du hast in den letzten 90 Tagen plus 30,7 gemacht mit der SAP und der Index, der DAX 6,1, das ist okay. Und über 5 Jahren, jetzt komme ich gerade zum Ausrufezeichen, plus 91,7% versus 25,4. Und das sage ich dir ganz offen, wenn du es im Weltmarktindex anschaust, musst du sagen, naja, SAP ist im Mittelfeld mit den Amerikanern zu vergleichen. Aber wenn du es jetzt mit den amerikanischen Technologiewerten oder Pharmawerten anschaust, wie Eli Lilly, wo wir auch bei uns haben, oder Novo Nordisk, musst du sagen, okay, das ist nicht ein Wert, den man unbedingt im Portfolio halten sollte. Aber wir haben gesagt, dass wir trotzdem nicht alles auf eine Karte setzen können. Das heißt, nur auf Pharmawerte und Technologie aus Amerika. Also wir hatten ein bisschen einen Ausgleich.
Ja, und du sagtest schon, auch vielleicht im Vergleich zu den amerikanischen Unternehmen, was ist so das größte Risiko? Auch wieder Zinssituation, was eher als Chance ist, wenn die Zinsen sinken sollten. Aber was ist als größtes Risiko bei dieser Aktie?
Ich habe ein anderes Risiko, das ich sehe, ganz offen gesagt. Das ist vielleicht die Personalsituation in Deutschland, muss man ganz offen sagen. Deutschland ist der Hauptsitz von SAP. Du hast nicht diese Möglichkeiten, sage ich jetzt, ausgewähltes Personal aus dem Ausland so schnell reinzubekommen aufgrund der Gesetze. Amerika ist da viel flexibler in dieser Hinsicht. Das heißt, man nimmt die absoluten Spitzenkräfte, kommen relativ schnell rein mit einer Green Card, wenn das Unternehmen das veranlasst. Und hier in Deutschland haben wir nicht diese Möglichkeiten, die es in Amerika gibt. Und aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass SAP aufgrund der Personalsituation, wie auch aufgrund der rechtlichen Situation, nicht so agil agieren kann wie ein Amerikaner. Man muss auch sagen, dass die Amerikaner viel schneller und aggressiver sein können, wenn es gilt, Konkurrenten aufzukaufen. In Deutschland ist es ein bisschen schwieriger, da hast du einen Betriebsrat, du hast verschiedene Sachen, die bewilligt werden müssen, bevor dieser Entscheid getroffen wird. Du siehst auch, dass relativ wenige deutsche Firmen als Aufkäufer im Markt sind. Die sind eher auf dem organischen Wachstum unterwegs. Und da muss ich ganz offen sagen, SAP ist ein absoluter Topwert weltweit, aber wird in der Performance nicht mit den amerikanischen Giganten mithalten können. Ich denke da an Microsoft, wo in einer anderen Liga spielt, von der Marktbasierung her, wie auch von der Umsatzrendite, wie auch von dem Potenzial, das dahinter steckt.
Aber Fachkräftemangel, vielleicht nur abschließend der Satz, siehst du das auch in der Schweiz und in Deutschland als zunehmendes Problem, gerade in der Tech-Branche?
Ja, das muss man ganz offen sagen, dass die Schweiz und Deutschland halt hier langsam aber sicher ins Hintertreffen geraten, weil man ganz offen sagt, historisch gesehen, die Asiaten, wenn man das direkt ansprechen möchte, eher nach Amerika gehen, wie nach Deutschland oder die Schweiz. Das heißt, es ist eine kulturelle Geschichte. Ich glaube, wir müssen das ganz offen sagen, dass die Asiaten sind viel affiner zu Amerika wie zu Deutschland oder Schweiz, das muss man einfach sagen. Ich sage immer, ich denke immer da als Beispiel an Chinatown, oder? In Amerika, man hat da ganz andere Möglichkeiten als Asiaten, hier tätig zu sein in Amerika wie in der Schweiz, speziell Deutschland. Und das muss man einfach ganz offen sagen.
Ja, herzlichen Dank für die 3 Knaller-Aktien, die du uns wieder mitgebracht hast. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns rein, wenn es heißt Morning Call hier bei der BX Swiss. Herzlichen Dank.